Es ist Montag, der 22. September 2025. Sie hören Konterfunk aktuell. Mein Name ist Stefan Milius. Zwischen den USA und Deutschland haben Gespräche stattgefunden, allerdings eher inoffizielle. Der deutsche Außenminister war nicht mit an Bord, genauso wenig Diplomaten aus seinem Stab. Es war die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch, die dem Weißen Haus aus freien Stücken einen Besuch abstattete und dort, wie sie es selbst nennt, strategische Gespräche geführt hat. Gut so, finden die einen, wir müssen näher ran an die Trump-Administration. Seltsam, sagen die anderen, warum betreibt die Opposition aktive Außenpolitik? Was die Aktion wirklich sollte, wir fragen bei Beatrix von Storch nach. Das Oktoberfest in München hat am Wochenende begonnen und würde es dereinst abgeschafft, wäre die Aufregung im ganzen Land vorprogrammiert. Genau das aber geschieht derzeit im großen Stil bei anderen, kleineren Volksfesten im ganzen Land. Die Organisatoren strecken die Waffen und sagen ihr Fest ab, weil sie die Auflagen, die damit verbunden sind, nicht mehr stemmen können, personell und finanziell. Ein Volksfest sterben, nennt der Journalist Christian Erhardt dieses Phänomen. Wir beleuchten es näher im Gespräch mit ihm. Alles Mögliche inklusive Krebs soll die mRNA-Technologie, die in der Corona-Zeit berühmt-berüchtigt wurde, in Zukunft verhindern oder heilen können. Das versprechen uns jedenfalls Forscher. Nur sind die entsprechenden Wirkstoffe nach wie vor eine Blackbox. Kritik am überstürzten Zulassungsverfahren und das Schweigen über Impfschäden lassen bei vielen Misstrauen aufkommen. Nun fordert eine Gruppe von Wissenschaftlern ein mRNA-Moratorium, bis alle offenen Fragen geklärt sind. Und sie warnen vor den Risiken, wenn das nicht geschieht. Zum Thema bei uns zu Gast ist Professor Dr. Gerhard Dieker, Fachmann für Arzneistoffe. Soweit die Themen der heutigen Ausgabe von Konterfunk aktuell. Außenpolitik mal anders und vor allem nicht von offiziellen Außenpolitikern der Regierung. Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, ist nach Washington gereist. Begleitet wurde sie von Joachim Paul, dem AfD-Politiker, der in Ludwigshafen nicht als Oberbürgermeisterkandidat zugelassen wurde. Geplant waren Gespräche mit verschiedenen Vertretern der US-Politik. Strategische Gespräche seien das gewesen, heißt es von Seiten der kleinen Delegation. Politische Gegner bezeichnen das Ganze als PR-Aktion. Was steckt hinter dem Besuch? Was kam raus? Was bleibt übrig? Darüber sprechen wir jetzt mit Beatrix von Storch. Guten Tag.
Hallo, guten Tag, Herr Milius.
Frau von Storch, was war der konkrete Anlass Ihrer Reise in die USA und warum gerade jetzt?
Naja, also wir suchen ja schon die ganze Zeit, Gespräche außenpolitischer Art zu führen. Wir haben jetzt sehr viele Gespräche mit Russland geführt und es war jetzt an der Zeit, auch mit den Vereinigten Staaten zu reden. Das haben wir schon begonnen und die Vereinigten Staaten haben ja mit uns auch schon gesprochen. Es gab ein Gespräch mit J.D. Vance. Aber ich glaube, jetzt müssen wir die Gespräche weiterführen und verbreitern. Und das war, glaube ich, jetzt ein guter Moment. Außerdem interessieren die sich für zwei Dinge im Moment besonders. Die interessieren sich für die Einschränkung der Meinungsfreiheit und die Zensur, die ja insbesondere auch amerikanische Firmen betrifft. Und sie interessieren sich darüber hinaus auch sehr dafür, dass hier Kandidaten bei uns zu Wahlen nicht antreten dürfen, obwohl die Partei eine zugelassene Partei ist. Und obwohl die Kandidaten ordnungsgemäß aufgestellt und gemeldet worden sind, es keine formellen Gründe gibt und trotzdem einfach eine politische Entscheidung getroffen wird, dass der Kandidat nicht antreten darf. Das irritiert die zutiefst. Und wir haben über beide Themen sehr viel gesprochen und ich glaube Aufklärungsarbeit geleistet. Es wird jetzt weitere Nachfragen geben. Wir werden noch weitere Informationen dahin schicken und die Gespräche sicher weiterführen.
Es ist ja grundsätzlich schön, wenn sich die USA für Deutschland interessieren, wenn vielleicht auch nicht unbedingt in diesen Zusammenhängen. Was haben Sie denn jetzt für ein Stimmungsbild gewonnen? Wie lässt sich die Wahrnehmung in den USA zur Situation in Deutschland zusammenfassen?
Als allererstes kann man sagen, die Brandmauer existiert dort nicht. Man redet dort mit uns ganz normal. Erstens, weil es ganz normal ist und zweitens, weil die natürlich wissen, dass wir irgendwann eher früher als später in der Regierungsverantwortung auch sein werden. Denen ist das völlig klar. Und ich sage mal so, dass ohne dass die sich in der Hinsicht einmischen, aber die wissen schon, dass die AfD die Partei ist, die in breiten Teilen mit der Regierungspolitik von Trump übereinstimmt. Nicht mit allen Dingen. Wir haben selbstverständlich unterschiedliche Interessen. Auch darüber haben wir gesprochen. Aber das Eintreten für souveräne Nationalstaaten, für Demokratien, gegen Migration, gegen die Islamisierung, gegen Vogue, das ist etwas, das wir teilen. Auch die feste Überzeugung, dass wir christliches Abendland sind und das auch bleiben wollen. Und den festen Willen dafür auch zu streiten oder auch zu kämpfen. Und das war sehr erfreulich zu sehen, dass das, was hier irgendwie noch komisch rüberkommt, dort völlig normal ist, dass man auch bekennt, ein Christ zu sein beispielsweise. Das Thema ist jetzt besonders natürlich auf der Tagesordnung, weil die Charlie Kirk-Ermordung eine große Rolle gespielt hat. Also das heißt, die wissen, die haben mit der AfD Parteien, die die Werte teilen, die die teilen. Wir haben unterschiedliche Interessen im bestimmten Bereich, wenn es um Energie geht und Nord Stream. Alles klar, Tariffs, also Zölle, ist etwas, da muss man drüber verhandeln. Im NATO-Beitrag 5%. Wir haben unterschiedliche Interessen, aber wir spielen trotzdem im gleichen Team. Und die wissen, dass wir das tun und sie wissen, dass die CDU es eigentlich nicht mehr so richtig tut. Und auch deswegen sprechen die mit uns und sie sprechen gerne mit uns.
Wie es klingt in den USA, wenn man über Deutschland spricht, das hängt natürlich stark davon ab, wen man fragt, mit wem man spricht. Mit wem genau haben Sie sich denn nun getroffen?
Zuvörderst natürlich und auch als allererstes mit Vertretern im Weißen Haus. Dort war anwesend auch Vertreter vom State Department, vom National Security Council und vom Office von J.D. Vance, also vom Vizepräsidenten. Danach haben wir noch separat Gespräche geführt im State Department, nur mit State Department-Leuten. Und wir waren im Kongress und haben dort zwei Abgeordnete getroffen, den Abgeordneten Chris Mist, der der dienstälteste Abgeordnete ist im Repräsentantenhaus, und den Vorsitzenden des Rechtsausschusses, Tim Jordan, der Speaker of the House werden sollte, es dann aber nicht geworden ist, der besonders wichtig ist für Trump im Repräsentantenhaus. Wir waren nicht im Senat, sondern wir waren im Kongress. Auch die haben verstanden, dass wir deren Mannschaft sozusagen sind und dass wir in der gleichen Mannschaft spielen. Ja, sie haben interessiert gefragt, insbesondere zum Thema Meinungsfreiheit, DSA, digitale Dienstegesetz. Das war alles bei denen durchaus auf dem Radar. Die waren relativ gut informiert, aber es gibt trotzdem Fragen, die noch offen waren und die haben wir ihnen beantwortet. Und es gibt noch weitere Fragen, die sie im Nachgang gestellt haben, die wir ihnen jetzt noch beantworten werden. Insofern ein sehr erfolgreicher Besuch, würde ich sagen, aber nur der Auftakt zu mehr.
Sie haben Charlie Kirk erwähnt, dass er auch thematisiert worden war. Und man konnte vereinzelte Berichte darüber lesen, dass man in den USA etwas, ich sage jetzt mal, seltsam berührt war davon, wie deutsche Medien über die Ermordung von Charlie Kirk und über Charlie Kirk selbst berichtet haben. Ist das tatsächlich so eine große Aufregung? Also kennt man jetzt in den USA plötzlich das ZDF?
Ja, also die Art und Weise, wie hiermit umgegangen worden ist, das haben die zum Teil mitbekommen. Ich sage mal, in der Schärfe haben wir ihm das dann auch nochmal zur Kenntnis gebracht, dass eine CDU-Abgeordnete einen Post macht und sich erschüttert zeigt über den Tod und der Familie und der Frau Beileid ausspricht und dass das dann gelöscht werden muss, weil das Kritik hervorruft. Ich bin mir nicht sicher, ob die uns das am Ende geglaubt haben. Sie haben es uns am Ende geglaubt, aber sie waren fassungslos. Das zeigt, wie weit weg die CDU von dem ist, was die dortige Administration für richtig erachtet, also die Trauerfeier für Charlie Kirk. Ich weiß nicht, ob es schon mal eine größere Trauerfeier gegeben hat, sicherlich nicht für irgendeinen zivilen, nicht offiziellen, außerhalb eines Staatsaktes. Das hat das Land berührt und bewegt. Und ich glaube und ich hoffe und ich bete, dass dieser unfassbar positive Einfluss weitergeht und dass jetzt eine Welle in Gang kommt, die die Welt noch nicht gesehen hat. Und umso mehr ist man erschüttert, wenn man sich ein bisschen mit Charlie Kirk auseinandersetzt, wenn man ein paar seiner Gespräche, Debatten, die er geführt hat, wenn man sich die anhört, dann versteht man erst, was das für ein Mensch gewesen ist. Wenn man nur Berichte über ihn liest, dann muss man in Deutschland denken, dass er ein hasserfüllter, aggressiver Brutalo gewesen ist. Und ich glaube, das kann man vielleicht zu vielen Menschen sagen, aber ganz bestimmt nicht zu Charlie Kirk. In keinem Moment. Und das lebt dort und das wissen die dort. Das hat die alle sehr erschüttert. Deswegen waren die natürlich umso erschütterter darüber, dass hier auch die leisesten Beileidsbekundungen für Frau und Familie sofort quasi zensiert werden, beziehungsweise von der CDU und der Öffentlichkeit nicht geduldet werden. Das hat die schon äußerst negativ beeindruckt. Aber das Gute ist, dass wir jetzt mit ihnen darüber sprechen können, dass die einen Kanal haben, um bestimmte Informationen zu bekommen, sage ich mal, aus erster Hand. Und deswegen war das insgesamt ein sehr, sehr guter Besuch.
Sie wurden begleitet von Joachim Paul, Ihrem Parteikollegen, der bei den kommunalen Wahlen in Ludwigshafen ausgeschlossen worden war. Sie haben also gewissermaßen den Kronzeugen für die Zustände in Deutschland gleich mitgebracht im Gepäck. Konnten Sie diese Angelegenheit auch einbringen oder war das dann doch zu kommunal?
Nein, ganz und gar nicht. Das ist nicht kommunal, sondern das berührt den Kernbereich der Demokratie. Wenn Kandidaten nicht mehr antreten dürfen, weil die Gegenkandidaten kein Vertrauen in ihn haben, dann ist das völlig in Ordnung in jeder Bananenrepublik dieser Welt oder auch in jeder Diktatur dieser Welt, aber nicht in einer Demokratie westlicher Prägung. Und das ist bei denen so klar im Kopf, dass sie nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Wenn sowas in einem Land wie Deutschland möglich ist, dann können wir, die westliche Welt, natürlich nicht mehr mit dem erhobenen Zeigefinger rumgehen und irgendwo in Weißrussland, in Russland, in der Türkei, in sonst wo in Nordkorea irgendwelche Kritik anbringen an demokratischen Zuständen, wenn in Deutschland ein Kandidat nicht antreten darf, weil er eine positive Rezension für Herr der Ringe geschrieben hat oder sich positiv auf Tolkien bezieht. Das ist nicht möglich. Das geht eben über Ludwigshafen weit hinaus, weil es die Grundfeste unserer Demokratie berührt. Und darüber haben wir auch gesprochen, selbstverständlich. Ich denke, da wird es, ich sag mal vorsichtig, das Gespräch auch weitergehen. Die Amerikaner sind nicht mehr zu allem bereit, alles mitzutragen und überall die Augen zu schließen und zu sagen, das sind interne Angelegenheiten. Natürlich sind das interne Angelegenheiten, aber wir leben mit verschiedenen Ländern in einem Netz, in einer gemeinsamen Welt und da darf man sich durchaus äußern. Haben Sie ja auch schon getan und werden Sie auch weiter tun.
Sie haben bereits eingangs erwähnt, dass Sie ja in verschiedenen Ländern solche außenpolitischen Akzente setzen wollen. Wie weit soll das nun gehen? Es gibt bereits Kritiker, die sagen, na, die AfD zieht eine Art Paralleldiplomatie zur Bundesregierung auf.
Na, ich glaube, das ist völlig normal. Die anderen Parteien machen das ja auch. Die haben außerdem ständige Auslandsvertretungen über die ganzen Stiftungen, die sie ja sich von Steuergeldern bezahlen, aber uns nicht daran teilhaben lassen. Das heißt, da sind wir ausgeschlossen. Und natürlich müssen wir Verbindungen in die anderen Länder aufbauen und pflegen. Das ist genau das, was wir jetzt machen. Und das wird gutiert, weil man erstens dort die Brandmauer, wie gesagt, nicht pflegt und zweitens weiß, dass man mit uns irgendwann rechnen muss. Und besser ist es, man hat schon Kontakte, bevor die Regierungsverantwortung, sage ich mal, bei uns dann irgendwann ist. Und insofern sind wir da auf großes Interesse gestoßen. Wie gesagt, im Weißen Haus waren gleich Vertreter aus im Prinzip allen Bereichen mit im Gespräch anwesend. Und wir haben uns mit mehreren von denen auch noch in dieser Woche ein zweites, zum Teil ein drittes Mal getroffen, weil die Gespräche einfach gut und positiv waren und wir dort weiter anknüpfen konnten. Also Außenkontakte muss man nicht erst aufbauen, wenn man den Bundeskanzler stellt, sondern besser vorher.
Dann nehme ich auch an, dass Sie Ihre Reise und die zu besprechenden Inhalte nicht vorgängig mal brav mit dem Auswärtigen Amt oder der Deutschen Botschaft abgestimmt haben.
Ja, ich wurde gefragt, ob ich meine Reise vorbereitet habe über die Deutsche Botschaft. Die Fragen haben die gestellt und sich dann aber gleich selbst beantwortet im Sinne von, nee, haben Sie wahrscheinlich nicht gemacht, oder? Nee, habe ich wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich nicht davon ausgehe, dass die Deutsche Botschaft die erste Adresse ist, die versucht, sage ich mal, doch sehr, sehr hochrangige Gespräche für uns im Weißen Haus zu vereinbaren, weil die gar kein Interesse daran haben, dass wir die Kontakte dahin bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das hingebracht hätten überhaupt, aber davon ganz abgesehen habe ich das selber organisiert und ich glaube, das Ganze war am Ende sehr gut.
Die Leute, die grundsätzlich immer Angst vor der rechten Gefahr haben, die sehen jetzt eine neue heraufziehen, nämlich, dass sie mit ihrem Besuch im Weißen Haus versuchen, die internationale Rechte zu mobilisieren. Was sagen Sie denen?
Volle Zustimmung, genauso ist das. Die internationale Rechte hat nämlich Recht und organisiert sich und wird es nicht mehr weiter zulassen, dass die Politik in allen Ländern gegen die Mehrheit der Bevölkerung gemacht wird, gegen den Willen der Bevölkerung gemacht wird und immer weiter uns nach links und links außen drängt. Das wird nicht mehr weiter hingenommen. Es gibt ein internationales Netzwerk, die AfD ist Teil davon. Wir sind auch diejenigen, die sagen, wir werden den Kulturkampf, den die geführt haben und der uns in diese katastrophalen Zustände geführt hat, die wir jetzt allerorten sehen, wir werden das nicht länger hinnehmen und nicht nur gegenhalten, sondern wir machen Rollback. Also wir werden auch den Kulturkampf, den die ja schon geführt haben, bis dazu, dass man darüber streitet, ob es 96 Geschlechter gibt oder nicht, zurückdrängen. Es gibt nicht 96 Geschlechter, es gibt 2. Und vieles weitere mehr wird jetzt von uns aufgenommen. Und das passiert eben im internationalen Verbund. Und an der Stelle spielen nun mal die Vereinigten Staaten eine entscheidende Rolle. In der Vergangenheit ist sehr viel von diesen klassischen Kulturkampfthemen aus den USA zu uns rüber geschwappt. Das ist jetzt anders. Das haben wir sehr erfrischend erlebt. Die Administration, aber auch im Kongress und auch im State Department, lauter gute Leute, junge Leute, die genau auf dieser gleichen Wellenlänge ticken und die auch nicht mehr bereit sind, das einfach so geschehen zu lassen, was in der Vergangenheit geschehen ist mit der Auflösung unserer Werte, dem Zurückdrängen auch des Christlichen aus dem öffentlichen Raum, aus den Schulen, aus den Universitäten. Das ist alles schlecht, das ist alles negativ, das ist alles für unsere Länder und Kulturen desaströs. Und da ist jetzt eine mächtige Administration, die gewillt ist, da etwas zu verändern. Und wir wollen genau an der Stelle das Gleiche. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich an der Stelle verbindet. Das haben wir denen, glaube ich, klar gemacht. Und das wissen die auch, dass wir da ihre Partner sind. Und vor allen Dingen dann, wenn wir in der Verantwortung sind, die zukünftigen wirklichen Regierungspartner.
Wie sieht denn das parteiintern aus? Sind da alle begeistert oder wurden Sie auch innerhalb der AfD mit anderen Stimmen zur Reise konfrontiert?
Nein, gar nicht. Also, dass wir nach außen kommunizieren und dass wir auch Außenkontakte pflegen, ist Teil unserer Aufgabe, unseres Auftrages. Wir sind in den letzten Jahren sehr viel in den Osten gereist. Ich habe jetzt in dieser Legislaturperiode auch deswegen Auswärtiges als meinen politischen Bereich ausgewählt und bin mit großer Unterstützung dahin gebracht worden, weil allen klar ist, dass wir auch mit den Amerikanern reden müssen. Nicht nur mit den Russen, wir müssen weiter mit den Russen reden. Das ist gar keine Frage. Das habe ich auch den Amerikanern gesagt, die da Fragen zu hatten. Aber in unserem Interesse ist es nun mal, in beide Richtungen zu kommunizieren. Und ich glaube, wir haben gute Kontakte nach Russland, die natürlich jetzt etwas schwierig geworden sind über den Krieg, der leider immer noch fortdauert. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir auch mit den Amerikanern reden. Daran sind die auch interessiert. Und deswegen ist das etwas, was ganz unstreitig ist, dass wir das jetzt tun müssen. Und ich habe das getan.
Erwarten Sie, dass im Nachgang zu dieser Reise sich Washington nun künftig deutlicher, öfter, lauter zu Wort meldet bezüglich deutscher Politik?
Daran arbeiten wir.
Das war die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch über ihren Besuch in Washington. Vielen Dank für das Gespräch.
Herr Milius, ich danke Ihnen.
In München ging es am Wochenende los mit dem Oktoberfest, dem größten Volksfest der Welt. Im Netz kursieren bereits Bilder, wie Heerscharen von Lederhosen im erbitterten Wettlauf aufs Gelände sprinten. Jahr für Jahr gilt, Millionen Besucher, Millionen Einnahmen und auch ein Millionenaufwand für die Organisation und Erfüllung aller Auflagen. Während auf der Theresienwiese die Maßbier nach wie vor gesichert ist, sieht es vielerorts aber ganz anders aus. Immer mehr Volksfeste in kleineren Städten und Gemeinden werden abgesagt. Zu teuer, zu kompliziert, zu riskant. Einige sagen sogar, es habe ein Volksfeststerben eingesetzt. Über die Gründe und mögliche Auswege spreche ich jetzt mit Christian Erhardt, Chefredakteur des Magazins Kommunal. Guten Tag, Herr Erhardt.
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Herr Erhardt, Sie haben das Volksfeststerben mehrfach publizistisch thematisiert. Dieser Begriff, ist das eine dramatische Zuspitzung oder ist das Problem inzwischen wirklich so akut? Wie viele Feste fallen denn da wirklich aus?
Ja, so eine genaue Zahl haben wir leider tatsächlich auch nicht, weil wir blicken natürlich immer auf die großen Feste. Da schauen wir das Oktoberfest, das jetzt eben begonnen hat. Da reden wir über einen Umsatz in diesem Jahr von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Ich meine, wenn man da das Sicherheitskonzept nochmal nachschärfen muss, naja, dann wird die Masse mal wieder 50 Cent teurer. Das kennen wir sowieso jedes Jahr. Was wir aber haben, ist tatsächlich in ganz, ganz vielen kleinen Orten und da könnte ich jetzt, ich glaube, 40, 50 Feste problemlos Ihnen runter erzählen. Da eben nämlich, wo ehrenamtliche Karnevalsvereine, Verbände oder sonstige Feste stattfinden. Das vielleicht bekannteste in diesem Jahr, so mittelgroßes war in diesem Jahr das Marburger Kirschblütenfest. Da war die Rede auf einmal wenige Tage vor dem Fest von einem abstrakten Terrorgefahr. So, und was hätte das bedeutet? Keiner weiß so richtig, was abstrakte Terrorgefahr ist, aber man hätte 5 Straßen zum Beispiel komplett sperren müssen, was nur logistisch nicht machbar war, weil es gar keine Umgehungsstraßen dafür gab. Das hat man vorher schon mal beim Marburger Straßenfest versucht. Da waren es nur 2 Straßen zum Beispiel. Und selbst da hat das Konzept für diese zusätzliche Sicherheit mal eben 65.000 Euro verursacht. Sowas ist dann natürlich, ja, gelinde gesagt, kaum bezahlbar. Nur wirklich dramatisch wird es tatsächlich bei kleinen Festen. Wir haben das erlebt in Neuenhagen beispielsweise, in Hessen, ein kleiner 500-Einwohner-Ort. Da wurde das Maifest abgesagt, weil das Sicherheitskonzept de facto nicht mehr finanzierbar war. Dazu kam dann noch ein Sanitätsdienst, der einfach nicht geleistet werden konnte. Und das alles, obwohl hier in Neuenhagen noch nie irgendetwas, bis auf, ich sag mal, 2 Betrunkene irgendwie passiert ist. Aber es sollten dann Straßensperrungen kommen. Wir reden ja auch wieder über komplett ehrenamtlich Tätige, die eben diese Feste organisieren. Also da sehen wir, dass das Problem tatsächlich sehr, sehr groß ist.
40 bis 50 abgesagte Volksfeste mit einer wahrscheinlich großen Dunkelziffer. Was bedeutet es denn nun für die Menschen und die Kommunen, wenn solche traditionelle Veranstaltungen abgesagt werden und auch für Schausteller, Händler, Gastronomie, die von diesen Festen leben? Kommt es auch zu einem Sterben von Kultur und von Unternehmen?
Naja, wir schaffen einfach die Traditionen, die kleinen, ortsprägenden Feste ab. Und das Leben in diesen vielen kleinen Kommunen so lebenswert macht, das, was im Ehrenamt eben alles geleistet wird, wo Zusammenhalt entsteht, wo Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten sich begegnen, gemeinsam feiern. Es stirbt, gelinde gesagt, nicht weniger als das Herz der Kommune, die Gemeinschaft, die Tradition. Das betrifft dann eben das Schützefest, den Karnevalsumzug, das Mehrgenerationenfest. Und wozu führt das? Na ganz klar, Menschen begegnen sich nicht mehr, reden nicht mehr miteinander, sondern höchstens noch übereinander. Und wenn Sie so ein eintägiges Vereinsfest im Dorf mit 1,000 Einwohnern wo, ja, gelinde gesagt, alle um die Ecke wohnen, dann verzieren mit Rampen, Behinderten-WCs, barrierenfreien Zugängen. Da schütteln ja Menschen auch nicht mehr einfach nur den Kopf. Das erschüttert aus meiner Sicht auch ganz stark das Vertrauen eben meistens erstmal in den eigenen Bürgermeister. Nur der kann meist gar nichts dafür, weil er Vorgaben erfüllen muss von Bund, Ländern, Bezirksverwaltung, die sich dann doppelt, dreifach absichern. Also klare Ansage, ich sage immer, die Demokratie stirbt zuerst vor Ort. Ja, und da muss ich mich eben nicht wundern, wenn die Menschen politikverdrossen sind. So, dazu die finanziellen Auswirkungen. Sie haben von den Schaustellern gesprochen. Die sind, auch mit denen habe ich in den letzten Monaten immer wieder gesprochen, gelinde gesagt, so verzweifelt wie nie zuvor. Das lohnt sich eben nicht mehr. Jede Absage so eines Dorffestes sorgt dafür, dass die Familie, und wir reden hier fast immer über Familien, die das Schaustellerleben leben, sich das immer weniger leisten können. Überleben werden dann nur noch die Familien, die auf den großen Festen eben mit dabei sind, sei es jetzt auf dem Oktoberfest, Hafenfest, Cannstatter Wiesn, so die ganz großen Veranstaltungen. Nur da werden nur noch diese millionenschweren Fahrgeschäfte erwartet. Das heißt, das klassische mittelständische Unternehmen, die Familie, die kann sich diese Attraktionen, so Fahrgeschäfte, kosten mehrere Millionen Euro, in der Regel einfach überhaupt nicht mehr leisten.
Sie haben bereits ein Beispiel genannt von einer Absage eines Festes aufgrund irgendwelcher diffuser Sicherheitswarnungen, Terrorwarnungen. Welche Rolle spielen denn nun die Sicherheitsauflagen, gerade eben auch infolge der Anschläge der letzten Jahre, wirklich beim Rückgang der Feste? Ist das der größte Treiber, wie man meinen könnte, oder sind es andere?
Vielleicht die gute Nachricht, das Thema konkrete Terrorgefahr, das haben wir tatsächlich bisher bei ganz wenigen Festen nur gehabt. Es ist meistens tatsächlich diese abstrakte Terrorgefahr. Es ist aber bei weitem nicht der einzige Punkt. Wir haben ganz stark das Thema Brandvorschriften beispielsweise. Da gibt es wirklich bis ins Kleinste ausgestaltete Vorschriftenwerke. Dann so Feuerlöscher, Hydrantenpflicht, Mindestabstände zwischen Ständen. Wenn Sie sich vorstellen, dass selbst ein Zelt heute beispielsweise ein eigenes Brandschutzgutachten braucht, Dazu dann noch Notbeleuchtungen, Rettungswege müssen markiert werden, die müssen dann von der Feuerwehr offiziell abgenommen werden. Dazu kommen dann auf irgendwelchen freien Wiesen, das finde ich immer besonders absurd, Absperrbänder oder besonders albern habe ich das in einem Fall mal gesehen, Asphaltmarkierungen auf Rasen. Also da fängt es dann wirklich an, ziemlich albern zu werden. Und andere Stichpunkte vielleicht noch, Gutachten über Lärmschutz, Dezibelzahl in Orten, wo es noch nie Beschwerden irgendwie von Anwohnern gab. Das artet dann nicht selten aus in ja detaillierte Dokumentationen von Lärmmessungen. Und so Schallgutachten, das muss man auch mal wissen, die kosten so einen Verein, auch meistens eben ehrenamtliche Vereine, schnell mal 20, teilweise 30.000 Euro. Wir haben gesagt, das kann kein Verein mehr bezahlen. Und vielleicht letztes Stichwort dann noch Thema Versicherungspflichten. Die brauchen Kommunen dann, egal ob sie das wollen oder nicht, dann mit Sondergutachten oder Extraabnahmen für Fahrgeschäfte, muss man sich dann überlegen. Diese Fahrgeschäfte werden jedes Jahr sowieso schon vom TÜV abgenommen. Nur die Kommune kann jetzt nicht sicher gehen, dass es auch sicher ist, wenn es auf ihrem Gelände, auf ihrer Kommune stattfindet. Also wird auch da wieder doppelt verlangt. Also das sind tatsächlich die Hauptgründe. Und dazu kommt dann diese abstrakte Terrorgefahr, die wir allerdings in diesem Jahr eher im ersten Halbjahr hatten. Jetzt im zweiten Halbjahr scheint sich das ein bisschen zu beruhigen. Vielleicht sind da auch einige Leute ein bisschen ruhiger geworden. Wir haben zumindest in den letzten Monaten dafür seit August keine Absagen mehr gehabt.
Werden denn diese Auflagen von Behördenseite nicht in irgendeiner Weise sinnvoll abgestuft, sprich, dass ein Turnverein in einem 500-Zählendorf vielleicht nicht die gleichen Lärmschutz- und Brandschutzauflagen erfüllen muss wie ein Großanlass in einer Stadt? Wird da alles über denselben Kamm geschert?
Das hat viel damit zu tun, wie die Landesvorgaben sind, und es spielen einfach zu viele dort eine Rolle. Wir haben zum einen Landesgesetze, wir haben zum anderen noch den Bezirkengesetze, dann gibt es manchmal Auflagen auch selber der Kommune. Insofern muss man das ein bisschen differenziert sehen. Ja, natürlich sind Sicherheitskonzepte bei kleinen Veranstaltungen manchmal nicht ganz so viel, weil wir über weniger Menschen reden. Trotzdem ist die Arbeit, die ich mache, wenn ich ein Terrorschutzkonzept oder Fluchtwegekonzept, Notfallpläne, Evakuierungspläne machen oder Kommunikationswege, die sind ja immer die gleichen. Das ist egal, ob ich 1.000 Besucher einfach im Volksfest habe oder 100.000 Besucher habe. Nur so ein Kommunikationskonzept, wenn das man erstellt hat, auch da reden wir häufig über vierstellige Beträge. Egal, wie viele Besucher denn dann am Ende kommen. Klar, bei den Sanitätsdiensten beispielsweise, da habe ich weniger Kapazität. Trotzdem muss ich natürlich in einem 500-Einwohner-Ort, wo ich 10 Sanitäter brauche, auch 10 Sanitäter erstmal zusammenbekommen. Insofern mag das unterschiedliche Größen haben, aber das Grundproblem bleibt leider trotzdem.
Sie haben bereits erwähnt, dass viele dieser Veranstaltungen ehrenamtlich getragen werden. Muss man jetzt irgendwann konstatieren, die Zeit der hobbymäßig betriebenen Festivitäten ist vorbei, wo also der Präsident der Blasmusik gleich auch noch das Organisationskomitee des jährlichen Dorffests führt? Das geht irgendwann gar nicht mehr.
Das wird, wenn das so weitergeht und wenn wir mit diesen Auflagen so bleiben, zumindest sehr, sehr schwierig werden. Also wir merken das im Moment, dass die kleinen Feste abgesagt werden, weil es eben organisatorisch nicht mehr stemmbar ist. Gar nicht mal so sehr, weil die Leute es nicht mehr wollen. Ganz klar, was im Ehrenamt nicht mehr leistbar ist, kann in solchen kleinen Orten von Hauptamtlichen eben auch nicht finanziert werden, weil dafür das Geld nicht da ist. Dann müssten Bund, Länder einspringen und da massiv Geld reinstecken, und die Kommunen selber können es nicht. Wir haben die schwierigste Finanzsituation in Kommunen seit über 20 Jahren. Die Kommunen sind so pleite auf gut Deutsch wie nie zuvor. Das hat ganz viel mit Sozialkosten, mit Thema Asylbewerbern auch zu tun. Das heißt, das Geld wäre vielleicht, das Kommune zuschießen kann, vor 10, 15 Jahren noch da gewesen. Das ist es auch nicht mehr. Und das Ergebnis wird sein, ja, die ehrenamtlichen Feste, die, die diese Kommunen zusammenhalten, die, die dieses Ehrenamt zusammenhalten, die werden mehr und mehr sterben.
Gibt es denn irgendwelche Ideen oder Modelle, um Volksfeste trotz all dieser Auflagen irgendwie zu retten? Ich denke gerade, die ländlichen Kommunen sind ja nicht bekannt dafür, dass sie die Flinte einfach ins Korn werfen. Gibt es beispielsweise Möglichkeiten, dass man vermehrt Sponsoren sucht oder das Ganze auf kleinere Formate umstellt? Werden solche Dinge ausprobiert?
Ja, es wird relativ viel tatsächlich probiert. Die Kommunen bemühen sich, irgendwie was zu machen. Was viel passiert zum Beispiel, das freut mich sehr, dass mittlerweile Sicherheitskonzepte nicht mehr in der Kommune, sondern sehr häufig auf der Landkreisebene gestellt werden. Das heißt, wir reden über ein Mehr an interkommunaler Zusammenarbeit. Da geht schon mal eine ganze Menge. Beim Bürokratieabbau können die Kommunen natürlich nur vergleichsweise wenig machen. Aber auch da setzt sich mehr und mehr in den Behörden auch durch. Mensch, absolute Sicherheit kann und wird es eben auch nicht geben. Das haben wir in Magdeburg erlebt, wo es ein sehr gutes Sicherheitskonzept gab. Am Ende hat es doch ganz kleine Lücken gehabt. Und genau das hat der Attentäter letztendlich ausgesucht. Und von daher auch da immer wieder mein Appell, gerade in Sachen Terrorschutz auch an Land- und Bezirksregierung. Die könnten zum Beispiel einsteigen, indem sie sagen, sie schaffen so mobile Sicherheitsdepots. Also mobile Container, Absperrungen, Notbeleuchtung, Erste-Hilfe-Material. Das könnten die Länder beispielsweise bereitstellen. Dann so mobile Poller statt da LKW mit zwei Mann drin, was wir teilweise erleben, die dann auf Reisen gehen können, von Ort zu Ort ausgeliehen werden. Also diese Zusammenarbeit, da läuft schon tatsächlich eine ganze Menge. Und vielleicht noch eine politische Forderung, die ich für ganz wichtig halte. Ich nenne es mal Tradition vor Vorschrift. Also Kultur ist eben ein schützenswertes Gut und Dorffeste müssen aus meiner Sicht rechtlich wie immaterielles Kulturerbe behandelt werden. Das würde dann dazu führen, dass es eine Vorrangstellung gegenüber so überzogenen Auflagen gibt. Also das würde im Recht tatsächlich nochmal ein bisschen was ändern. Und an die Kommunen durchaus auch nochmal der Appell, da ein bisschen mehr Mut zur Eigenverantwortung. Kommunen sollten aus meiner Sicht eben bei klar erkennbaren niedrigen Risiken auch wieder sagen, wir übernehmen die Verantwortung selbst, egal was da in diversen Gesetzen steht, statt jeden Meter dann mit Fachgutachten irgendwie absichern zu wollen. Das funktioniert nicht, so eine Vorschriftenfolklore bringt nichts, gesunder Menschenverstand hilft uns weiter, dann können wir, glaube ich, Dorffeste so ein bisschen retten. Und die Alternative ist eben, wenn wir sie ersticken, dann stirbt eben nicht nur der Karnevalsumzug, sondern am Ende das Vertrauen in Staat und Politik gleich mit.
An Lippenbekenntnissen der Politiker fehlt es ja nicht. Die betonen bei fast jeder Rede, wie wichtig eben die kleinen Gemeinden sind, die kleinen Zellen der Demokratie. Dennoch scheint es hier an der Unterstützung zu mangeln. Woran liegt das? Holt man sich einfach zu wenig politische Meriten, wenn man jetzt irgendwie einen kleinen Umzug irgendwo weit draußen auf dem Land rettet?
Nein, ich glaube, es ist in erster Linie einfach so eine gewisse Angst. Man könne irgendetwas falsch machen oder irgendetwas könne schiefgehen dabei. Also wir haben es natürlich in den Behörden, gerade auf Landesebene, mit Menschen zu tun. Ja, die müssen Vorschriften beachten, die wollen auch Vorschriften beachten und die nehmen sie häufig ein bisschen arg zu genau aus meiner Sicht. Das ist die große Gefahr, weil diejenigen, die über diese Gesetze entscheiden, egal ob es auf der Bundes- oder auf der Landesebene sind, die sind natürlich nicht so wahnsinnig nah dran. Die kommen vielleicht mal in ihren Wahlkreis auf eins der größeren Feste, sehen aber natürlich nur das fertige Fest, sagen, hey, funktioniert doch, klar, weil man dem Politiker, böse gesagt, dann auch manchmal zeigt, guck mal hier, wir haben ein schönes Fest, der kriegt dann die schönen Dinge mit und das Ganze drumherum erzählt ihm der Bürgermeister schon auch, da ist aber schon so gut wie beim nächsten Termin. Also ich glaube, der Wille wäre zwar da, aber ich glaube, dass es viel zu wenig gesehen wird, was da wirklich an Problemen in diesen ganzen kleinen Orten, und wir reden eben über diese 1.000, 2.000 Einwohnerdörfer, da ist Politik auch gelinde gesagt viel zu wenig präsent.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, gilt so ein bisschen die Devise Vorsicht, bevor jemand sich die Hand am Grill verbrennt, dann überziehe ich lieber den Grill mit so viel Auflagen, dass er gar nicht erst angeworfen wird. Also wir sterben vor lauter Angst vor dem Tod.
Ja, das lässt es wunderbar zusammenfassen. Es ist wirklich die Angst, irgendwie zu sterben und deswegen machen wir lieber gar nichts und sterben lieber so. Wir haben immer mehr Gesetze geschaffen. Auch der einfache Verwaltungsmitarbeiter, den muss ich da fast ein Stück weit in Schutz nehmen, der jetzt das ganze Konzept abarbeiten muss. Der muss sich eben an Regeln halten. Die Regeln werden immer mehr. Sie kommen von immer mehr Stellen, die sich einmischen und er muss dem gerecht werden. Er ist ja hinterher auch derjenige, der dann zur Verantwortung gezogen wird, wenn es dann eben nicht funktioniert hat, weil er möglicherweise irgendwo einen Punkt vielleicht nicht 120%ig abgearbeitet hat und dann ist der Mitarbeiter dran. Darauf hat er auch keine Lust, also geht er auf Nummer sicher.
Sie haben sich ja vertieft mit dieser Materie befasst. Sie haben in Ihrem Magazin auch eine Art Checkliste vorgestellt für die Organisatoren von Volksfesten, wie es vielleicht doch funktionieren kann. Gibt es zum Schluss aus Ihrer Sicht eine vielleicht sogar einfache politische Maßnahme, um das Volksfeststerben zu stoppen, die man gleich anleiern könnte?
Politisch ist auf jeden Fall immaterielles Kulturerbe, wenn man Dorffeste dort einpackt. Und dann empfehle ich ganz stark, das ganze Geld, was wir im Moment in irgendwelche NGOs für Demokratie retten stecken, wenn wir das umwandeln tatsächlich in einen Sonderfonds Dorffeste, da Demokratie wirklich stärken, indem wir materiell die Kommunen unterstützen, dass sie sich die ganzen Sachen ausleihen können, wir das Thema Digitalisierung angehen, dass es eben Online-Checklisten tatsächlich gibt, zum Beispiel für Terror, das kann ich dann abhaken als Verein und dann habe ich das auch erledigt. Also einmal wird eine Vorgabe gemacht, die kann ich im Internet per Checkliste abarbeiten und dann können alle Kommunen damit umgehen. Das würde wahnsinnig viel Bürokratie sparen, ist sofort machbar. Eine Webseite, auf die man das aufstellt, kann man einreichen, abklicken und fertig ist das Terrorkonzept für den Karnevalsverein.
Christian Erhard, Chefredakteur des Magazins Kommunal über das drohende Volksfeststerben. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, einen schönen Tag.
Thank you. Kaum eine medizinische Entwicklung wurde von einigen zunächst so gefeiert und gleichzeitig von anderen so heftig hinterfragt wie die mRNA-Wirkstoffe gegen Corona. Während Regierungen und Behörden sie als sicheren Meilenstein anpriesen, kam früh Kritik auf an unzureichenden Daten und möglichen Risiken und sie hält sich bis heute. Nun fordern Experten ein Moratorium, also einen sofortigen Stopp, bis Nutzen und Schaden dieser Technologie wirklich geklärt sind. Eine dieser Stimmen ist Professor Dr. Gerald Dieker, Professor für organische Chemie an der Ruhr-Universität Bochum und Fachmann für Chemie der Arzneistoffe. Mit ihm spreche ich jetzt über die offenen Fragen zur mRNA-Technologie und die Forderung nach einem Neustart in Sachen Arzneimittelsicherheit. Guten Tag, Herr Dieker.
Guten Tag, Herr Milius. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Dieker, Sie gehören einer Gruppe an, die kürzlich an einer Medienkonferenz eine Initiative rund um modifizierte mRNA-Präparate vorgestellt hat und damit verbunden gibt es eine Risikowarnung, die dann auch jeder unterzeichnen kann. Vor welchem Hintergrund haben Sie und Ihre Kollegen zusammengefunden? Was hat Sie da alarmiert?
Ja, es heißt die Risikowarnung Arzneimittelsicherheit, mRNA-Moratorium. Wir wissen ja alle, auch schon aus Ihrer Anmoderation, wie schnell die mRNA-Impfungen im Rahmen von der Covid-Pandemie eingeführt worden sind. Und wir sind überzeugt davon, dass da nicht so genau hingeschaut wurde. Und gerade jetzt ist es wichtig, nochmal genau hinzuschauen. Warum ist das so? Es werden aktuell viele weitere Anwendungen der mRNA-Technologie eingeführt, unserer Meinung nach ohne die gebotene Sorgfalt. Genetische mRNA-Impfungen für Haustiere sind in Vorbereitung, für Zuchttiere, Nutztiere, sogar für Zuchtlachs und sogar noch im Pflanzenschutz. Aber am wichtigsten, möglicherweise werden auch die Standardimpfungen für Kleinkinder auf mRNA-Technologie umgestellt. Das wären dann so in etwa 10 genetische Injektionen in den ersten 2 Lebensjahren. Da sollten wir uns schon die Frage stellen, ob wir von der Ungefährlichkeit so überzeugt sind, dass wir das für unsere Kinder und Enkelkinder riskieren wollen. Übrigens, es sieht danach aus, dass viele Eltern geradezu gezwungen sein werden, ihre Kinder dem auszusetzen, wenn die Umstellung erfolgt ist. Denn die Kassenärztliche Vereinigung hat ja bereits informiert, dass die Ärzte in 2026 eine Impfquote von 25% erreichen müssen. Andernfalls droht den Ärzten eine Kürzung der Mittel in Form der sogenannten Vorhaltungspauschale. Und jetzt stellen wir uns vor, dass dann noch Kinderarztpraxen Eltern informieren, dass sie nur noch vollständig geimpfte Kinder behandeln wollen. Das ist in der Tat bereits vorgekommen. Tja, was dann? Mit unserer Risikowarnung wollen wir verhindern, dass dieses Szenario Realität wird. Es wäre schon viel gewonnen, wenn zum Beispiel Regierungen beschließen würden, dass die Standard-Kinderimpfungen nicht auf mRNA umgestellt werden dürfen.
Was muss man sich jetzt genau unter diesem Moratorium vorstellen? Was muss während dieses Marschhalls passieren und wie könnte es danach weitergehen?
Ja, wir wollen erreichen, dass die Ausbringung, die Anwendung von mRNA-Produkten gestoppt wird, bis 14 essentielle Fragen, die wir stellen, objektiv und politisch unabhängig geklärt sind. Diese Fragen betreffen die Nutzen-Schaden-Bilanz, dann Menge, Ort, Dauer der genetisch induzierten Eigenproduktion von Fremdproteinen. Wann endet zum Beispiel die Produktion des Spike-Proteins im Körper? Dann geht es um berechtigte Zweifel an der Schutzwirkung der mRNA-Injektion. Halten die denn wirklich, was uns immer versprochen worden ist? Ist mehrfaches Impfen, das sogenannte Boostern, überhaupt sinnvoll? Weitere Fragen: Sind die neuartigen mRNA-Impfstoffe hinsichtlich der Nutzen-Risikobilanz wirklich besser als herkömmliche Impfstoffe? Nur dann ist ein Wechsel der Technologie überhaupt in Erwägung zu ziehen. Oder ist diese RNA-Technologie einfach nur profitabler für die Pharmabranche? Das ist dann natürlich kein hinreichender Grund. Und natürlich muss auch noch mal nachgeschaut werden, wie steht es denn mit den Impfnebenwirkungen und Impfschäden? Durchaus auch langfristige. Und sind Folgeschäden auf Fruchtbarkeit und Lebendgeburten ausgeschlossen? An der Stelle ist mir ganz wichtig zu betonen, dass wir nicht einen Stopp der Erforschung von mRNA fordern. Wir fordern ein Mehr an Forschung, nicht weniger. Aber die Forschung muss ergebnisoffen sein, ohne Vorgabe und Druck aus der Politik natürlich.
Auf den Plan gerufen hat sie etwas, was sie als mehr als einen Anfangsverdacht bezeichnen, also den Verdacht darauf, dass erhebliche gesundheitliche Schäden entstehen können, die man jetzt eben besser abklären müsste. Welche Befunde, Sie haben schon ein paar Beispiele von möglichen Gesundheitsfällen genannt, aber welche Befunde halten Sie für besonders alarmierend in diesem Anfangsverdacht?
Beispielsweise die lange Liste an Meldungen, an Verdachtsmeldungen, die beim Paul-Ehrlich-Institut eingegangen ist. Vor ein paar Monaten wurde bekannt, um die 975.000 Meldungen basierend auf etwas mehr als 300.000 Patienten, wenn man da reinschaut, das ist da schon eine Horrorliste mit Todesfällen, Aneurysmen und so weiter. Jede Menge davon registriert hatte das Paul-Ehrlich-Institut zunächst 3000 Todesfälle anerkannt, ein Zusammenhang mit den Impfungen, immerhin knapp über 100. Aber ansonsten wurde diese lange Liste nicht richtig ausgewertet. Es wurde nicht richtig bearbeitet vom Paul-Ehrlich-Institut. Da ist eine Vernachlässigung, ganz klar. Und es muss dann nachgeschaut werden. Und ich sag mal, die vielen Impfgeschädigten, die es durchaus in Deutschland gibt, die wollen Klärung ihrer Fälle haben. Aber ganz wichtig ist ja, wir wollen, dass nochmal genau nachgeschaut wird, nochmal die Zulassung überprüft wird. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, durch die Zulassung gegen Covid haben die Pharmafirmen eine sogenannte Plattformzulassung erreicht. Und das bedeutet, dass bei Neuanwendungen nicht ein komplett neues Zulassungsverfahren ansteht. Die können sagen, naja, es ist ja alles zugelassen, alle Ingredienzien, auch dieses Nanolipid ALC-315, worüber ich gleich noch etwas gerne sagen würde. Das können die einfach weiterverwenden, denn sie sagen, naja, wir verändern ja nur den genetischen Code, der injiziert wird, und da braucht es kein komplett neues Zulassungsverfahren. Und deswegen ist so wichtig, es muss nochmal alles auf den Tisch, nochmal alles überprüft werden. Vielleicht ist also für die Zuhörer ganz besonders interessant, wenn ich zwei exemplarische Beispiele bringe, die uns auch zu der Überzeugung gebracht haben, dass nochmal genau hingeschaut werden muss. Die EMA, das ist die European Medicinal Agency, die hatte schließlich die Spezifikationen, die verlangt werden, entschieden. Und zu diesen Spezifikationen, die sehr breit angelegt sind, dazu gehört, dass nur 50% der mRNA in den injizierten Nanopartikeln intakt sein muss. Der Rest ist quasi RNA-Dreck. Und was der in den Zellen bewirkt, was der kodiert, das scheint die EMA und das deutsche Paul-Ehrlich-Institut überhaupt nicht zu interessieren. Ein weiterer, ja, ich würde schon sagen, Skandal ist Anfang August bekannt geworden. Diesen Skandal finde ich als Chemiker ganz besonders bemerkenswert und der hat in den Mainstream-Medien bisher überhaupt keinen Widerhall gefunden. Also Anfang August kam eine Publikation in einem sehr renommierten Journal raus, American Chemical Society, unter Beteiligung durchaus auch eines Nobelpreisträgers. Und dieser Artikel hatte den Titel »The Overlooked Stereoisomers of Ionizable Lipid ALC-315«. Was heißt das? Also die übersehenen Stereoisomere von diesem Lipid, was so wichtig ist in der mRNA-Technologie, zum Verpacken der mRNA. Was verbirgt sich dahinter? Einfach erklärt, bei den Wirkstoffen kommt es nicht nur auf die Reihenfolge verknüpfter Atome an, sondern natürlich auch, wie die sich räumlich anordnen. Und da stellt sich heraus, dass dieses ALC-315, was als eine Substanz behandelt worden ist, aus gleich drei räumlich unterschiedlichen Verbindungen besteht. Und nun hat halt diese Kooperation aus einer sehr berühmten deutschen Arbeitsgruppe und japanischen Arbeitsgruppen herausgefunden, zwei dieser drei Verbindungen sind deutlich zelltoxisch, nur eine ist weniger giftig für Zellen. Und In dem Gemisch, was dort injiziert wird, den Leuten sind also 75% dieses Gemisches giftig und nur 25% sind weniger giftig. Jetzt hat dieser Skandal gerade für Deutschland ein ganz besonderes Geschmäckle, denn wir wissen doch seit dem Contergan-Skandal, wie wichtig die Stereochemie bei diesen Medikamenten ist. Contergan enthielt 2 Stereoisomere, von denen nur eines teratogen, also fruchtschädigend war und schlimme Missbildungen hervorrief. Und jetzt haben wir ALC-315 mit 3 Bestandteilen, 2 davon stark zellgiftig, nur eines weniger zellgiftig. Und sehen Sie, das ist so ein weiteres Beispiel von vielen, ja, dass bei der Zulassung nicht genau hingeschaut wurde, geradezu geschludert. Ja, und deswegen fordern wir nochmal nachschauen, ja, bis eine belastbare Nutzenschadenbilanz vorliegt. Es ist der Zeit, das endlich nachzuholen.
Nun sind ja diese Warnungen vor dem verkürzten Prüfverfahren überhaupt nicht neu. Wer die Debatte mitverfolgt hat, weiß, seit Jahren gibt es warnende Stimmen. Daraus ergeben sich für mich 2 Fragen. Erstens, warum wurden diese Bedenken damals nicht ernst genommen oder verfolgt? Und zweitens, warum sollten sie nun mit ihrem Warnruf erfolgreicher sein als die früheren Warner?
Gute Frage. Also zunächst, es ist ja sehr viel hinzugekommen an neuen Informationen. Allein das, was ich Ihnen jetzt zuletzt gesagt habe mit den Stereoisomeren, das wäre Grund genug, das neu aufzurollen. Und natürlich wollten die jetzt all die Jahre nicht mehr so genau hinschauen. Die Politik hat sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Auch sehr viele Mediziner haben diese Impfungen gefeiert, ja. Und wenn jetzt nochmal neu nachgeschaut wird, könnte das Ergebnis sehr unerfreulich werden für den Rückblick auf die letzten 5 Jahre. Zurzeit wird also von der Seite, die sagt, ach, ist doch alles in Ordnung, ein Artikel immer wieder angeführt von einem sehr berühmten Medizinstatistiker Ioannidis, der eine Arbeit aber nur auf Modellstudien verfasst hat. Millionen von Menschen sind gerettet worden durch diese Impfung. Diese Modellstudie kann man durchaus anzweifeln. Aber die gleichen, die jetzt sagen, ach, hören wir doch auf Ioannidis. Wenn die schon 2020 auf Ioannidis gehört hätten, wo er eine Studie rausgebracht hatte, dass Covid nicht so gefährlich ist, wie immer gesagt wird. Ja, für ältere Menschen durchaus, für jüngere Menschen aber so gut wie gar nicht. Ist halt auf Niveau einer Grippe. Hätte man damals schon auf Ioannidis gehört, dann wäre ja der Bevölkerung sehr viel Leid und Unannehmlichkeiten erspart geblieben.
Was auffällt, viele Unterzeichner dieser Initiative stammen eben nicht nur aus der Medizin, sondern auch aus Recht, Wissenschaft und Gesellschaft. Das ist eine ganz breite Gruppe. Warum ist dieser breite Zusammenschluss wichtig? Was haben diese Leute da beizutragen?
Sie symbolisieren, ja, dass es also hier die Bevölkerung angeht, dass das nicht nur irgendwie ein theoretischer Diskurs im Elfenbeinturm ist. Zudem, wir haben die Initiative so formuliert, dass auch Personen, die dieser mRNA-Impfung indifferent gegenüberstehen, also hier keine besonders großen Zweifel an der Nützlichkeit haben, dennoch diese Initiative unterstützen können, einfach aus der Vernunft heraus und eben der Einsicht, es ist nicht vorbei. Mit der mRNA-Technologie fängt es ja gerade an und es wird auch Familien in ihren Entscheidungen für oder gegen eine Impfung sehr stark betreffen. Vielleicht noch erwähnt, wir sind dabei, uns zu vernetzen. Der deutschsprachige Raum ist ja nicht der einzige, wo halt die Kritik an diesen mRNA-Impfungen laut wird. Es wird in Kürze auch eine internationale Pressekonferenz geben, wo halt Stimmen zugeschaltet werden von Australien um den Globus bis Kalifornien. Auch Japaner werden voraussichtlich daran teilnehmen. In Japan ist im vergangenen Herbst, also vor einem Jahr, bereits getestet worden, eine Variante der mRNA-Technologie, nämlich amplifizierende mRNA-Injektionen. Das bedeutet, dass die mRNA sich noch vermehren kann. Das heißt, es sind Enzyme zugesetzt worden, sodass geringe Mengen an mRNA repliziert werden und dann eine immer wiederkehrende Impfung im Grunde stattfindet. Und unsere Frage ist dann auch, wo ist denn da der Abstellknopf? Die Folgen davon, unseres Erachtens also völlig ungeklärt. Wie gesagt, das ist in Japan getestet worden. Sie wollten viele Millionen von Injektionen als Kombipräparat gegen Covid und Grippe in die Bevölkerung bringen. Der Zuspruch der Japaner war nicht besonders groß, so bei 0,24%. Diese Technologie ist aber von der EMA bereits zugelassen und wir können damit rechnen, dass vielleicht schon eben in diesem Herbstanfang ist ja bereits da, dass auch hier in Europa zum Einsatz kommen wird.
Selbst wenn es zu einem Moratorium kommen könnte, Tatsache ist, viele Menschen, unzählige Menschen haben diese Wirkstoffe ja bereits erhalten, machen sich jetzt vielleicht auch entsprechende Sorgen. Welche Botschaft haben Sie für diese Leute?
Angst und große Sorgen ist das Letzte, was man braucht, wenn es doch eben um die Immunabwehr geht. Also man soll sich da nicht zu große Sorgen machen. Ich würde einfach sagen, wenn das 2 Jahre hinter einem ist, dann wird auch hoffentlich nicht mehr sehr viel passieren. Ja? Also keine Sorge, das ist schlecht für die Gesundheit. Aber umgekehrt sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man sich das Zeug nochmal injizieren lassen sollte.
Über die Forderung nach einem Moratorium für modifizierte mRNA-Präparate zu Gast war Professor Dr. Gerald Dieker. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Das war Konterfunk aktuell vom Montag, dem 22. September. Außerdem heute unter anderem hier zu hören der Tagesschauder. Oliver Brendel und Katharina Schmieder sprechen mit Hörern über die neuesten Entwicklungen im Fall Charlie Kirk. Der öffentliche Rundfunk macht weiter mit Diffamierungen und Desinformation über den ermordeten Trump-Unterstützer. Gesprochen wird auch über die Trauerfeier für Charlie Kirk in Phoenix und ein weiteres Thema ist der Fall Julia Ruß. Los geht's nach den 20 Uhr Nachrichten. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.